Gotteshaus. Ich bin Jonathan und ich freue mich, dass wir heute den letzten Teil leider schon unserer Predigtreihe Frucht bringen haben werden. Und ich habe es genannt 2. Petrus und ein Olivenbaum. Also nicht so kreativ, ich habe einfach die Textstelle 2. Petrus genommen und einen Olivenbaum. Das war dann der Titel. Aber ich möchte kurz die Zeit nutzen, um einen Rückblick auf diese Predigtreihe zu machen und vielleicht dem einen oder anderen auch Anreiz geben, die eine oder andere Predigt, die man vielleicht verpasst hat, nochmal nachzuhören. Wir hatten gestartet mit Mario, der über den vierfachen Acker gepredigt hatte und dabei festgestellt, dass wohl nicht jeder Mensch unbedingt Frucht bringt. Anschließend hatten wir 2 Teile von Carsten über Johannes 15 und den Weinstock und die Reben, eine relativ bekannte Geschichte, aber doch eine, aus der wir viel mitnehmen dürfen. Und letzte Woche von Matti den Samenkorn, der sterben muss, um Frucht zu bringen. Nun habe ich das Privileg, heute mit 2. Petrus und einem Olivenbaum den Abschluss, die letzten Worte zu dieser Predigt hinzuzufügen, wenngleich man natürlich sagen muss, dass ich hoffe, dass der Herr in jedem einzelnen Herzen die letzten Worte hinzufügt. Nun, die letzten Worte dieser Predigtreihe sind passend zu den letzten Worten von Petrus, die er in 2. Petrus schrieb und in denen er auch über das Fruchtbringen redet. Und das Spannende ist, wie ich finde, er schreibt diese Worte in dem Wissen, dass er in Kürze sterben wird. Außerbiblische Quellen sprechen davon, dass er kurz darauf den Tod fand unter Kaiser Nero, der ja einige Christen umgebracht hat. Damit wir heute aber, wie gesagt, nicht nur über den Tod reden, haben wir auch etwas Lebendiges, diesen Olivenbaum dabei. Und ich denke, es ist ganz passend, dass wir beim Thema Frucht bringen, wie Lars es schon angedeutet hat, mal einen pflanzlichen Vertreter der Sorte Frucht bringen dabei haben. Ich muss hier nicht erklären, wie Frucht bringen funktioniert, wie eine Pflanze Frucht bringt, ist, denke ich, jedem klar. Aber es gibt ein paar Grundlagen, die essentiell sind, damit eine Pflanze wie dieser Olivenbaum überhaupt leben kann. Schauen wir uns das doch mal an. Wir haben hier erstens einen Blumentopf. Diesen Blumentopf braucht es, damit es Erde gibt. Diese Erde braucht es, damit der Same, der mal gesät wurde, zu diesem Olivenbaum wachsen kann. Bislang alles sehr simpel, oder? Aber ich glaube, dass es genauso in unserem Glaubensleben ist. Es gibt Grundlagen für unseren Glauben, ohne die wir als Gläubige einfach nicht leben könnten. Und deswegen schauen wir jetzt direkt in 2. Petrus 1, ab Vers 1, was diese Grundlage für uns Gläubige ist. Es schreibt Simon Petrus, ein Sklave und Apostel von Jesus Christus, an alle, die denselben wertvollen Glauben empfangen haben, wie wir. Also auch an uns. Wir haben auch den Glauben empfangen. Also er schreibt auch an uns. Schön. Das ist der Glaube, der uns durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt wurde. Gnade und Frieden vermehre sich bei euch dadurch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser und tiefgründiger kennenlernt. In seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Er hat uns den zu erkennen gegeben, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. Wir sehen in dieser Bibelstelle eine Grundlage für unseren Glauben. Eine Grundlage, bei der ich sagen kann, dass man sie doch wahrscheinlich schon seit Bam-Zeiten kennt. Das ist die Kinderkirche hier bei uns. Und das ist Jesus. So simpel, wie wir es gerade ausgesungen haben, doch so bedeutsam. Denn Jesus ist derjenige, der die Grundlage für uns geschaffen hat. Deswegen singen wir seinen Namen aus. Deswegen sagen wir rufen an den heiligen Namen Jesus. Es ist die grundlegendste Wahrheit für uns als Gläubige und dennoch so essentiell wie dieser Blumentopf und die Erde für diesen Olivenbaum. Und für den Fall, dass du vielleicht das erste Mal hier bist oder am Livestream oder im Podcast später dazuschaust, möchte ich mit uns einmal diese Grundlage noch einmal durchgehen, weil ich es wichtig finde, sie uns immer wieder vor Augen zu führen. Ich möchte es machen anhand von 4 Symbolen. Symbole kann man sich immer gut merken. Und zwar haben wir zunächst das Herz. Das Herz steht für das Ziel des Lebens. Das Ziel des Lebens ist es, Gott zu lieben und meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. Wenn wir Menschen ehrlich sind, dieses Ziel erreichen wir nicht unbedingt. Und dafür steht diese Weggabelung. Die geht nach links, nach rechts, aber nicht geradeaus. Denn wirklich immer schaffen wir es nicht, diesem Weg gerade, den Jesus uns vorgelebt hat, geradeaus nachzugehen. Und deswegen gibt es das Kreuz. Das Kreuz bedeutet, Jesus, der Sohn Gottes, ist Mensch geworden und hat genau das geschafft. Er hat es geschafft, den Weg geradeaus zu gehen, voller Liebe zu Gott und zu seinem Nächsten. Und er wurde trotzdem getötet. Und weil er für uns stellvertretend gestorben ist und weil er auferstanden ist, haben wir eine Hoffnung, die uns festhalten darf, wie ein Anker ein großes Schiff festhält. Dass wir sicher wissen, wir sind gerettet, weil Jesus alles getan hat. Und das ist das Angebot heute an jeden Einzelnen von uns. Egal wo wir sind, egal wo wir diese Predigt hören. Die Frage ist nur, nehmen wir es an? Ein zweites können wir aus dieser Textstelle entnehmen. Etwas, das gerade für Menschen wie mich und einige andere hier, die jetzt schon lange im Glauben unterwegs sind, entscheidend ist. Als ich diese Woche an der Predigtvorbereitung saß, hat mich Lars schon angeschrieben und gefragt, hey, ich würde gern flüssige Übergänge machen, wie lautet dein Predigtthema? Und ich musste sagen so, ja. Der Punkt war, dann habe ich mich hingesetzt und gedacht, okay, jetzt muss ich die Predigt machen und ich habe noch viele andere Punkte auf meiner Muss-ich-erledigen-Liste und dann habe ich so ein bisschen verspürt, wie der Heilige Geist mir sagt, und jetzt leg das mal beiseite und suche mich. Und ich dachte so, ja, dann habe ich ja noch weniger Zeit. Aber der Punkt war, als ich das gemacht habe, kamen Gedanken für diese Predigt. Im Endeffekt war es also so, dass die Zeit, die ich mir für Gott genommen habe, dafür gesorgt hatte, dass ich mehr Zeit habe. Und nicht, wie ich vermeintlich dachte, weniger. Und genau das ist den zweiten Aspekt, den wir hier sehen dürfen. Petrus sagt, Gott hat uns alles gegeben. Gott hat uns alles gegeben. Egal, wie viele Jahrzehnte wir vielleicht schon Christ sind und wie gut wir auch christlich unterwegs sind, wie viele Schwächen wir vielleicht dank Jesus überwunden haben. Entscheidend ist immer noch zu sagen, okay, aber trotzdem ist meine Grundlage von alledem Gott. Genauso wie dieser Olivenbaum, selbst wenn er jetzt ein paar Jahre älter ist, größer ist, niemals sagen könnte, ich brauche keine Erde mehr. Ich brauche keinen Blumentopf mehr. Nein, es ist immer noch essentiell, dass es das gibt. Und genauso für uns, egal wie viele Jahre oder Jahrzehnte oder vielleicht auch erst kurz im Glauben wir sind, entscheidend ist immer wieder zu diesem Punkt zurückzukommen, zu sagen, okay, Jesus, heute Morgen möchte ich, dass du zu mir redest, weil ich dich brauche. Unser Glaubensleben gründet alleine auf Jesus. Und deswegen wollen wir, oder ich möchte, dass wir wollen, dass wir uns gemeinsam jetzt Zeit nehmen, 1-2 Minuten, und jeder persönlich über diese Glaubensgrundlage Jesus in unserem Leben nachdenken. Und ich schließe es dann mit dem Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Wenn diese Grundlage gelegt ist, dann können wir jetzt auch auf alles Weitere schauen, was uns Petrus hier noch sagt. Und so fahre ich direkt fort in Vers 4. So hat er, Gott, ich lese übrigens nach der neuen evangelistischen Übersetzung, uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Denn ihr seid ja schon dem Verderben entkommen, dem diese Welt durch ihre Leidenschaften verfallen ist. Deshalb müsst ihr nun auch allen Fleiß dran setzen, eurem Glauben ein vorbildliches Leben beizufügen und diesem Leben die Erkenntnis. Der Erkenntnis muss die Selbstbeherrschung folgen, der Selbstbeherrschung die Geduld und der Geduld die liebevolle Ehrfurcht vor Gott. Diese Ehrfurcht wiederum führt zur geschwisterlichen Liebe und aus der Liebe zu den Gläubigen folgt schließlich die Liebe zu allen Menschen. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr wird sich das auswirken und Frucht bringen. Und ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernen. Der Glaube an Jesus ist die Grundlage unserer Rettung. Diese Grundlage bedeutet aber nicht, dass danach im Leben eines Christen nichts mehr passiert, wenn er sich hat taufen lassen. Und vielleicht noch dazu dient, dass dem Stuhl nicht kalt wird. Genauso wenig pflanzt jemand einen Olivenbaum, geht weg und vergisst ihn. Das Ziel des Glaubenslebens ist es, genauso wie das Ziel des Pflanzens eines Olivenbaums, dass es Frucht bringt. Und das kann auf vielen Wegen passieren. Ein Fehler wäre es zu behaupten, wer viel in Gemeinde macht, ist ein großartiger Christ. Es ist gut, in der Gemeinde, also in Gottes Reich mitzuwirken. Aber es darf dabei auch die persönliche Entwicklung nicht fehlen, auf die Petrus hier den Schwerpunkt legt. Wir sollen Anteil an der göttlichen Natur bekommen. Und das bedeutet nach Petrus, fleißig daran zu arbeiten, ein vorbildliches Leben zu führen und Gott immer mehr zu erkennen. Das führt zur Selbstbeherrschung, zur Geduld, zur Ehrfurcht vor Gott, zur Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern und zur Liebe zu allen Menschen. Spätestens bei dem Punkt Liebe zu allen Menschen, aber wahrscheinlich auch schon vorher, wird der eine oder andere, zumindest mir geht es so, merken, da bin ich noch unterwegs. Aber wie bei einem Kind, das laufen lernt, wie wir es gerade so schön gesehen haben, so wollen wir dranbleiben. Wenn ein Kind sagt nach dem ersten Hinfallen, ich höre jetzt auf, wäre das dramatisch. Und genauso gilt es für uns als Gläubige, die wir vielleicht in diesen Punkten herausgefordert sind, weil wir immer wieder hinfallen. Aber wir dürfen wissen, dass daneben ein liebender Vater steht, der sagt, okay, das ist der Weg, den müssen wir gehen, du musst laufen lernen. Aber es ist in Ordnung, wenn du dabei mal hinfällst. Steh wieder auf, ich helfe dir, wir versuchen es nochmal. Weil je mehr wir das tun, umso mehr werden wir Frucht bringen und umso besser lernen wir Jesus kennen. Und mehr von Jesus wollen wir doch alle, oder? Amen. Vielleicht, da darf die nächste Folie gerne jetzt schon drankommen, kann das eine Frage sein, über die ihr in der nächsten Woche in der Kleingruppenzeit oder in der Familie sprecht. An welchem dieser Schritte stehe ich gerade? Vorbildliches Leben, Erkenntnis Gottes, Selbstbeherrschung, Geduld, Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern, Liebe zu allen Menschen. Denn es ist enorm wichtig, dass wir uns gegenseitig im Glauben ermutigen und miteinander über unseren Glauben, aber auch die Herausforderungen, die sich da mit sich kommen, sprechen. Nutzt es gerne, vielleicht auch gleich im Bistro, einfach als Anhaltspunkt, um euch auszutauschen, wo jeder Einzelne von uns steht und einander zu ermutigen und füreinander zu beten, immer weiterzukommen und Frucht zu bringen. Petrus redet aber nun nicht nur davon, wie es ist, Frucht zu bringen und was die Schritte dazu sind, sondern er redet auch vom Gegenteil. Da kommen wir in Vers 9 zu. Wer das alles aber nicht hat, ist blind oder doch sehr kurzsichtig. Nicht meine Worte, sagt die Bibel. Er hat vergessen, dass Gott ihn von seinen früheren Sünden gereinigt hat. Ihr müsst deshalb alles daran setzen, liebe Geschwister, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Dann werdet ihr auch nicht ins Stolpern kommen. Ins Stolpern kommen, kommen wir immer wieder leicht. Zumindest erlebe ich das in meinem Leben, dass, wenn ich mir diesen Wertmaßstab anschaue, da stolper ich schon mal gerne durch. Und trotzdem ist es wichtig, wie gesagt, dran zu bleiben. Und vielleicht den ein oder anderen Stolperstein, den es in unserem Leben geben kann, auszuräumen. Für das Wachstum eines Olivenbaums gibt es Stolpersteine, die dafür sorgen kann, dass dieser Olivenbaum keine Frucht bringt. Und das kann passieren, selbst wenn die Grundlage stimmt. Selbst wenn der Topf da ist, selbst wenn die Erde da ist, selbst wenn der Baum da ist, kann es immer noch Stolpersteine geben, die verhindern, dass er Frucht bringt. Das kann sein, es gibt keinen Gärtner, der sich um ihn kümmert, der ihn regelmäßig schneidet, damit er schön wächst. Dann ist es mehr so ein Wildolivenbaum. Es kann sein, dass es nicht regnet und er einfach vertrocknet. Ich weiß, ich bin jetzt nicht so erfahren darin, aber vielleicht kann so ein Baum wie andere Pflanzen auch Schädlingsbefall haben. Nickt jemand, scheint so zu sein, auch beim Olivenbaum. Das sind alles Stolpersteine, da hat sich an der Grundlage nichts geändert. Die ist nach wie vor gleich, die ist beständig. Und trotzdem hindert es daran, dass dieser Olivenbaum Frucht bringt. Er stirbt vielleicht nicht sofort, aber Frucht bringt er auch nicht mehr. Und ähnlich ist es in unserem Glaubensleben. Da kann es Herausforderungen geben, da kann es Stolpersteine geben, denen wir begegnen und die uns daran hindern können, Frucht zu bringen. Petrus führt im restlichen 2. Petrusbrief noch 3 dieser Gründe auf, die es sein können. Es können natürlich ganz andere auch sein, aber auf die möchte ich kurz eingehen. Wir lesen jetzt nicht den ganzen Petrusbrief zu Ende. Das könnt ihr gerne zu Hause machen, das habe ich zu Hause gemacht. Aber ich gehe mal auf die Kernaspekte ein. Die erste Frage, die zum Stolperstein werden kann, ist: Ist das alles nur ausgedacht? Also haben sich ein paar Leute damals vor 2000 Jahren hingesetzt, saßen am Lagerfeuer und haben gedacht, was machen wir jetzt? Lass uns mal das Christentum gründen. Oder habe ich wirklich erlebt, was ich meine, mit Gott erlebt zu haben? Ist es alles nur ausgedacht? Eine zweite Frage, die er stellt, ist die Freiheit, alles zu tun. Wir sind als Christen ja befreit, Jesus hat uns befreit, haben wir also die Freiheit, alles zu tun? Und die dritte Frage ist, kommt Jesus wirklich wieder? Nun, die erste Frage finden wir direkt im Anschluss an unsere Textstelle beantwortet. Und Petrus antwortet auf diese Frage, Ist das alles nur ausgedacht? Nein. Wir haben es uns nicht ausgedacht, sondern wir haben es gesehen und erlebt. Und die Bibel hat es Jahrhunderte bevor es passiert ist, schon vorhergesagt, das Alte Testament. Die vielen Schriften, die die Propheten im Alten Testament aufgeschrieben haben, die auf Jesus hindeuten und die Jahrhunderte später in Erfüllung gehen. Meines Erachtens zu viele, um von einem Zufall zu sprechen. Und ja, den Gedanken, ist das alles nur ausgedacht? Habe ich mir das mit Jesus eingebildet? Ist ein Gedanke, der im Leben hochkommen kann. Aber dann dürfen wir eines machen. Wir dürfen uns daran erinnern, was Jesus in unserem Leben schon getan hat. Und wenn ich in mein Leben schaue, und ich weiß, das werden mir viele hier auch bestätigen können von ihrem Leben, dann gibt es Aspekte in ihrem Leben, Momente in ihrem Leben, die wären nicht so gewesen, hätte es Gott nicht gegeben. Also muss es Gott geben. Und wenn es ihn einmal geben muss, heißt es, dass es ihn immer noch gibt. Vielleicht denkst du gerade darüber nach und stellst fest, aber ich habe so eine Erfahrung gar nicht. Dann rede doch hier mit jemandem gleich im Anschluss und lass dir erzählen, wie es die andere Person erlebt hat. Und bitte Gott, dass er diese Erinnerung an das, was er schon getan hat, denn ich bin überzeugt, dass Gott in jedem Leben wirkt, dass er diese Erinnerung in dir wachruft an das, was er schon getan hat. Kommen wir zum zweiten Stolperstein. Die Freiheit, alles zu tun. Tatsächlich ist das nicht nur ein Thema im zweiten Petrusbrief. Das Thema, da redet auch Paulus drüber, dass wohl Christen der Meinung waren, jetzt hat Jesus uns befreit, er vergibt uns alles, also können wir ja auch alles machen. Nun, haben wir als Kinder Gottes nicht die Freiheit? Ja, definitiv. Also ist doch nicht entscheidend, wie wir leben, da wir im Zweifel Vergebung haben. Und genau das ist eine Lehre, vor der Petrus explizit warnt. Ja, er geht sogar so weit, dass er sagt, dass Menschen in die Gemeinde kommen werden, die genau das sagen. Nochmal zur Erinnerung, Petrus redet mit allen Gläubigen. Es soll jetzt keiner suchen, wer ist derjenige in unserer Gemeinde. Ne? Das ist nicht die Intention hierhinter. Aber wichtig ist, dass manche Menschen vielleicht Christen sich nennen und etwas behaupten, was mit der Bibel nicht übereinstimmt. Und das kann uns zum Stolperstein werden. Ehebruch mit den Augen ist doch nicht so schlimm. Der Herr vergibt mir, oder? Doch. Petrus sagt über Menschen, oder es können auch ganz andere Lebensbereiche sein, die sündigen, die zwar Jesus folgen, aber sagen, ist mir alles egal, ich sündige weiter, ich lebe weiterhin so, wie es Gott nicht gefällt. In 2. Petrus 2, Vers 22. Es ist ihnen genauso ergangen, wie das Sprichwort sagt. Ein Hund kommt zum Erbrochenen zurück und eine gewaschene Sau wälzt sich wieder im Dreck. Harte Worte? Ja, wir haben die Freiheit als Christen. Und genau deshalb wollen wir diese Freiheit nutzen, nicht wie der Hund oder die Sau wieder zum Alten zurückzukehren, sondern diese Freiheit nutzen, um Gottes Willen zu tun. Das ist die Freiheit, von der die Bibel redet. Die Freiheit, dass wir überhaupt in der Lage sind, Gottes Willen zu tun und nicht den Zerstörungskreislauf unseres Lebens immer weiterzubringen. Kommen wir zum dritten Stolperstein. Und wie gesagt, es kann in deinem Leben auch ganz andere Sachen sein. Es müsste jetzt keiner der drei Punkte sein, die Petrus beschäftigt haben oder die Leute, an die Petrus schreibt, beschäftigt haben. Aber auch da wieder, lasst uns als Glaubensgeschwister, die wir doch sind, im Austausch miteinander sein, dass wir einander ermutigen und füreinander beten können. Der dritte Stolperstein ist, glaube ich, ein für uns doch sehr präsenter. im Verhältnis zu den anderen, die vielleicht auch im einen oder anderen Leben präsent sind, ist doch die dritte Frage, kommt Jesus wirklich wieder sehr präsent? Weil, naja, die Christen, die wir heute sind, warten jetzt schon 2000 Jahre. Ne? Lustig finde ich an der Stelle, dass das scheinbar schon im Jahr 67 nach Christus, wo ungefähr dieser Brief geschrieben wurde, also 35 Jahre nach Jesu Himmelfahrt, schon Thema war. Also nach 35 Jahren waren die Leute schon ungeduldig. Ey, da haben wir Geduld gelernt, oder? Nun, wir warten seit knapp 2000 Jahren und die Frage ist, kommt Jesus wirklich wieder? Und Petrus beantwortet das mit zwei interessanten Dingen. Der eine Punkt ist, Gott wartet, damit Menschen gerettet werden. Stellt euch vor, Jesus wäre vor 1000 Jahren wiedergekommen. Keiner von uns hätte dann noch die Chance, zu ihm zu kommen, weil es hätte uns nicht gegeben. Also dürfen wir Gott dankbar sein, dass er noch nicht wiedergekommen ist, weil wir dadurch auch noch die Chance haben, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Der zweite Punkt, den Petrus hier anführt, ist in 2. Petrus 3, Vers 8. Eins dürft ihr dabei nicht übersehen, liebe Geschwister. Für den Herrn ist das, was für uns ein Tag ist, wie 1000 Jahre. Und was für uns 1000 Jahre sind, ist für ihn wie ein einziger Tag. Also ist Jesus erst 2 Tage weg. Dementsprechend ist das gar nicht so lang aus der Perspektive. Was heißt das jetzt? Heißt das, Gott kommt erst in 20.000 Jahren wieder, damit es ein paar Tage sind? Das will ich nicht sagen. Wir wissen es einfach nicht. Es kann sein, es kann auch nicht sein. Genaues wissen wir nicht, aber wir dürfen uns freuen darüber, dass er immer noch wirkt und immer noch Menschen zu sich ruft, wie uns. Nun kommen wir wieder zum Olivenbaum und zum Ende unserer Predigtreihe über das Fruchtbringen. Wir haben uns heute Zeit genommen, um auf die Grundlage unseres Glaubens, um auf Jesus zu schauen. Etwas, das wir immer wieder wiederholen können. Sind anschließend die Schritte zum Fruchtbringen durchgegangen und schauen sie uns vielleicht noch einmal mit Glaubensgeschwistern gemeinsam an. Und dann haben wir auch einige Stolpersteine auf unserem Glaubensweg weggeräumt. Vielleicht gibt es in deinem Glaubensleben, sagst du, aber noch andere Stolpersteine, dann ermutige ich dich, wirklich die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zu nutzen, den Austausch und die Bibel zu nutzen, um diese Steine aus dem Weg zu räumen. Was kommt nun? Nun, ich finde den Schluss, den Petrus hier an diesen Abschnitt anfügt, sehr genial und sehr verheißungsvoll für uns. Denn er schreibt, und Gott wird euch die Tore weit öffnen und euch in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus einziehen lassen. Und Gott wird euch die Tore weit öffnen und euch in das ewige Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, einziehen lassen. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unser Ziel. Und deswegen wollen wir Frucht bringen. Weil wir wissen, wenn wir sterben, dann sind wir als diejenigen, die an Jesus glauben, bei Gott. Und er wird euch die Tore weit öffnen und euch in das ewige Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, einziehen lassen. Amen.